stand mit der wunderbaren Katrin Gerloff, einer tollen Autorin, zusammen, letztens bei einer Lesung von Tom Strohschneider, und da sagt sie, ach Mensch, Carsten, Thüringen, das ist im Moment das spannendste Bundesland politisch aus meiner Sicht. Und dachte, ja, habe ich so ein bisschen gegrinst, das ist ja interessant. Schön, danke für das Kompliment, ja, also an uns alle. Und letztens dachte ich, nee, so spannend wollte ich es nun auch wieder nicht haben. Ich versuche mich ja zu entspannen, aber ich kann mich nicht entspannen. Wie geht's eigentlich Tom Strohschneider? Hallo Tom.
Schönen guten Morgen. Ja, ein bisschen schwer mit Entspannung in diesen Tagen. Aktuell laufen gerade Eilmeldungen. Annegret Kramp-Karrenbauer gibt auf. Sie wird die Kanzlerkandidatur verzichten und wohl auch im Laufe des Jahres den Parteivorsitz aufgeben. Also Thüringen, das Beben vom vergangenen Mittwoch hält weiter an.
Du warst bei dem Beginn des Bebens, als es so leicht gebebt hat, als Thomas Kemmerich mit der tiefen Stimme gesagt hat, ich nehme die Wahl an, leicht verstockte Stimme, da fing es an. Hast du da schon geahnt, du warst ja im Thüringer Landtag, hattest du schon eine Ahnung, eine Vorahnung, was das alles auslösen könnte?
Naja, man sollte ein bisschen vorsichtig sein in diesen Tagen mit Prognosen und sich selbst dafür zu loben. Ich habe auch nicht vorausgesehen, dass es am Mittwoch so ausgeht. Und als es dann am Mittwoch passiert ist, war schon ein denkwürdiger Moment, das auch live damit zu erleben. Da war, glaube ich, in der Sekunde das ganze Ausmaß noch nicht greifbar. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir in den Tagen seither das ganze Ausmaß schon wirklich gegriffen haben oder begriffen haben. Die Sache läuft ja noch. Was Thüringen selbst angeht, könnte man ja vermuten, dass es vielleicht doch einen Sieg der Vernunft gibt. Was die Bundespolitik angeht, ist jetzt, glaube ich, alles offen.
Alles offen? Das heißt, man könnte da auch das Gegenteil sagen. Gerade jetzt sind die Positionierung, die Werteunion hat die Maske fallen lassen. Das sind alles offene Angriffe. Die Positionen sind klar. Es haben sich Leute demaskiert. Und jetzt ist, wahrscheinlich hast du recht, alles offen. Aber auch die Leute haben sich relativ klar bekannt. Oder werden da noch ein paar Masken fallen?
Na, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und sehr guter Hinweis. Der Mittwoch von Thüringen hat so einen Moment der Kenntlichkeit ausgelöst. Man konnte sehen, wer sich in einer solchen Situation wie äußert. Man konnte sehen, wer in einer solchen Situation was tut. Man konnte sehen, wer nach einer solchen Situation Dinge tut, in welcher Tonart und mit welcher demokratischen Geste. Und insofern, es ist immer ein bisschen schwer, von kollateralen Nutzen zu sprechen, denn der Schaden ist ja nicht gering für die Demokratie insgesamt und so weiter. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Nutzen. Und dieser Nutzen ist diese Kenntlichkeit. Der Nutzen besteht auch darin, dass wir sehen, dass es eine breite solidarische Mehrheit gibt, dass die Zivilgesellschaft schnell agiert hat, dass am Ende, muss man auch sagen, selbst in Parteien, die ich nur ungern lobe, der Schuss gehört worden ist, zumindest in weiten Teilen. Und ich glaube, das muss man auch nach dieser Woche im Kopf behalten, nicht um sich daran zu beruhigen, nicht um zu denken, ach, es ist alles nicht so schlimm, wenn es drauf ankommt, steht der demokratische Block oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, auch Erfahrung zu sammeln und daraus zu lernen, wenn demokratisches Spiel in so eine Krise gerät, ist es wichtig, dass es viele Leute gibt, die schnell merken, dass es eine Krise ist und darauf reagieren. Und das hat Thüringen, glaube ich, auch auf eine wohlwollende Art und Weise gezeigt. Ich würde mich fast ein bisschen freuen darüber, wenn auch links nicht nur berechtigt und mit aller Schärfe Kritik und Skandal geschrieben wird, sondern wenn man auch sagt, Mann, wir haben aber da auch zusammen mit anderen, mit denen uns vielleicht die Kooperation schwerfällt, einen Punkt gemacht. Einen Punkt gemacht, eine Linie gezogen, hinter die auch schwerlich wieder zurückgegangen werden kann, was die Abgrenzung zur AfD angeht.
Nun kann man auch was Positives rausziehen, das ist ja auch gut, dann kann man ja verzweifeln, aber du hast von dieser Situation gesprochen. Was ist aus deiner Sicht demokratiepolitisch letzten Mittwoch passiert?
Ich glaube, es sind drei Sachen kumuliert auf so einen Punkt, an dem sie dann explodiert sind. Das eine ist, es gibt eine völlig schiefe Debatte seit Jahren, Extremismus theoretisch, das berühmte Hufeisen, diese ganze Gleichsetzung von Linkspartei und AfD, die dann den Boden mitbereitet hat, dass Leute in einer solchen parlamentarischen Situation übertaktiert haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Schuld für vieles, was da passiert ist, muss man bei FDP und CDU in Thüringen suchen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber es darf dabei nicht vergessen werden, dass die Bundes-CDU kurz nach der Wahl vom Oktober Moring ja praktisch verboten hat, einen Weg zu suchen, in dem man in irgendeiner Weise eine rot-rot-grüne Minderheitenregierung von CDU tolerieren oder irgendeine Kooperationslösung finden kann. Also die Bundes-CDU muss sich da auch selber sehr, sehr stark danach fragen, was ihre Rolle da war. Da wurde jetzt ganz gern immer auf das Chaos in Thüringen verwiesen. Aber es gibt, glaube ich, eine intellektuelle Unredlichkeit auch in der Bundes-CDU, was das betrifft. Der dritte Punkt ist, man darf sich, glaube ich, keine großen Illusionen machen, wie weit bestimmte destruktive, antiparlamentarische, antidemokratische Gedanken auch schon in das eingesickert sind, was so der Mainstream gilt im konservativen Lager. Und deswegen bleibe ich nochmal bei dem Begriff Moment der Kenntlichkeit. Wenn dieser Mittwoch, diese drei Dimensionen, die ich da gerade genannt habe, etwas hoffentlich Nachwirkung hat, dann ist es, dass nicht wieder vergessen wird, wer dort wie agiert hat. Und es muss Konsequenzen haben. Und ich glaube, was die Konsequenzen angeht, jetzt wieder nach vorne geblickt, da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, das in vollem Umfang zu begreifen. Es wird in den Parteien Entwicklung, Diskussion geben. Ich habe es vorhin mit Kram-Karrenbauer genannt, welchen Weg die CDU jetzt nimmt, ob dort möglicherweise Absetzbewegungen des rechtskonservativen Flügels beginnen, wie auch die FDP, die wirklich den alten liberalen Gedanken ja irgendwie mit diesem Schauspiel, mit dieser Taktiererei auch kaputt gemacht hat, auch bundespolitisch in Zukunft umgehen soll. Das ist noch offen. Aber es gibt auch natürlich ein paar Hausaufgaben fürs rot-rot-grüne Lager, für die linke Mehrheit. Denn so gut es war, dass jetzt dieses Stoppsignal, dass jetzt dieser Moment der Zivilgesellschaft auch da war, so sehr stellt sich die Frage, wie denn in Zukunft auch mit ähnlichen parlamentarischen Mehrheitssituationen und so weiter umgegangen werden muss. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion, sobald es möglich ist, wieder stärker auch inhaltliche, programmatische Fragen ins Zentrum stellt. Denn was in Thüringen passiert ist, ist ja nicht nur, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten, der weithin beliebt ist und der eine Minderheitenkoalition mit einem ordentlichen Vertrag hinter sich hatte, gescheitert ist, sondern da ist ja auch ein Modell für Thüringen, eine Idee für Thüringen, die Fortsetzung einer Politik, die natürlich an den Grenzen von landespolitischer Gestaltung ein bisschen krankt, die aber für sich genommen eine Möglichkeit, eine Option, es anders zu machen, Politik anders zu machen, gesellschaftspolitisch einen anderen Kurs einzuschlagen. Und darum muss man jetzt auch kämpfen. Es geht nicht nur darum, Bodo Ramelow ins Amt zu bringen, sondern die Möglichkeit, die Option anderer Politik zur Geltung zu bringen. Denn am Ende geht es darum, Politik braucht eine linke solidarische Perspektive und ist der einzige Weg, mittelfristig auch diesen rechtsradikalen Aufschwung zu beenden.
Nochmal zur Extremismustheorie, zum Hufeisen. Selbst im Tagesspiegel aktuell und auch in der Sonntagszeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wird ein Abschied vom Hufeisen ja postuliert, dass diese alten Dogmen ins Wanken kommen. Nochmal zu dieser Gleichsetzung von rechts und links. Da hat ja auch ein Journalist geschrieben, das geht doch nicht, dass man den gefühlt sozialdemokratischen Bodo Ramelow mit Höcke gleichsetzt. Aber die Taktik der CDU ist ja immer wieder, unsere Gegner sind die extrem Linken und die extrem Rechten und die extrem Linken ist die Linkspartei. Glaubst du, dass das tatsächlich jetzt ins Wanken kommt, dieses Dogma, oder ist es im Markenkern der CDU eingegraben?
Ja, möglicherweise spaltet dieser Gedanke ja die CDU jetzt vielleicht nicht organisatorisch, aber zumindest politisch und programmatisch. Ich glaube einerseits, dass diejenigen, die begriffen haben, dass mit dieser Gleichsetzung, mit dieser extremismustheoretischen Vollidiotie sehr, sehr schlimme Sachen passieren können, gewachsen ist. Und du hast die Artikel angesprochen, es gibt entsprechende Äußerungen bis in den CDU-Bundesvorstand hinein. Das ist etwas, was man als Lernprozess begreifen kann. Es ist ein später Lernprozess, aber immerhin. Auf der anderen Seite werden ja die nicht stumm und müde zu betonen, dass genau das weiterhin zu gelten hat. Dass heute ausgerechnet so ein abgehalfterter CDU-Mann wie Roland Koch nochmal betont, man dürfe auf gar keinen Fall mit AfD und Linkspartei, und die seien zwar nicht ganz gleich, aber doch irgendwie ähnlich zu bewerten, in der FAZ-Auftritt, zeigt ja, dass diese Stimmen immer noch da sind. Da muss man dann vielleicht auch mal daran erinnern, dass es der Roland Koch ist, der schon im Wahlkampf gegen Kommunisten plakatiert hat, der damals mit dieser rassistischen Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft die Leute zu ausländerfeindlichen Aktionen an Unterschriftentischen gerufen hat, dass nun solche Leute sich als Hygienebeauftragte demokratischer Parteien immer noch inszenieren können, ist schlimm, aber da gibt es Klärungsprozesse oder ich hoffe es zumindest, die sind jedenfalls jetzt nötig, gerade auch in der CDU.
Abschließend noch die Zutaten, ich habe schon gesagt, für diesen Coup, für diesen schwarzen Tag waren ja auf der einen Seite Hochmut, Selbstüberschätzung, Arroganz, auch toxische Männlichkeit, also all das der AfD überhaupt geholfen, so weit zu kommen und dieses Beben loszutreten. Würdest du das teilen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch diesen Hinweis auf die Tatsache, dass dort Männer mit großem Selbstbewusstsein bis weit in den Bereich der Selbstüberschätzung hinein dachten, sie könnten dort durch Übertaktiererei irgendwas inszenieren, ausloten, vielleicht sogar prüfen, wie weit man gehen kann. Das ist eine Form von Politik machen, die auch, sagen wir mal so, ins Persönliche geht, in die Frage, welche Leute da eigentlich in Parteien führende Ämter haben. Und ich erinnere mich nur daran, dass jemand wie Christian Lindner als FDP-Vorsitzender ganz gerne mal gegen die ökologische Bewegung austeilt und meinte, den Klimaschutz müsse man Profis überlassen. Vielleicht braucht man eine Diskussion darüber, was in Parteien für Professionalität wieder an den Tag gelegt werden muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da Steine ins Rollen gekommen sind am vergangenen Mittwoch, die noch lange, lange nicht im Tal liegen. Und da schauen wir mal, wohin die jetzt noch rollen.
Tom, ich hoffe, du besuchst uns in Thüringen wieder mal und machst keinen Bogen um das kleine, knuffige Bundesland.
Nein, du hast ja am Anfang gesagt, Thüringen ist ein spannendes Bundesland. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Ich glaube, wir haben sogar viel Grund, noch öfter da hinzugucken und vielleicht auch öfter dahin zu fahren.
Vielleicht auch am 15. Da ist eine große landesweite Demonstration hier in Erfurt. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Tom Strohschneider, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.